Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Sour,
Vinegar
and Other Flavors. Heute zu Gast Sandra Gröne. Hallo, schön, dass du da bist.
Hi Sandra.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute hier bei euch sein zu dürfen.
Ich glaube, die Freude ist auf unserer Seite. Sandra, magst du dich kurz vorstellen, wer du bist, warum du bist, was dich so umtreibt?
Genau, fangen wir gleich mit den philosophischen Fragen an. Ja, genau. Genau, mein Name ist Sandra Gröne. Ich bin vom Hintergrund Chemikerin. Ich arbeite seit rund 8 Jahren, wie kann es anders sein, im Chemieunternehmen bei Evonik. Eins der weltweit führenden Unternehmen für Spezialchemieindustrie.
Wobei es auch andere Chemieunternehmen gibt.
Andere Chemieunternehmen, ja. Wie die BASF, wie Merck, wie und so weiter und so fort. Genau. Ich bin dort. Was es nur dort gibt, ist die Creavis. Das ist unsere strategische Innovationseinheit und Business Inkubator. Und dort bin ich tätig. Und ich bin vielleicht anders, als man erst denkt, als Chemikerin nicht im klassischen Forschungsbereich im Labor unterwegs, sondern ich forsche über die Zukunft. Also ich bin als Foresight-Managerin seit 8 Jahren dabei, immer Neues zu entdecken und Fragen zu stellen und damit möglichst gut eben jetzt schon strategische Fragestellungen von morgen zu adressieren.
Also ich muss dazu sagen, den Text, also ich meine, wir kriegen die Termine ja auch ein bisschen vorgeschaltet beziehungsweise erklärt und dann sagt man, okay, wir haben dann eine Sandra Gröne, mit denen könnte man einen super Termin machen. Ich fand den Text extrem spannend, den du uns auch vorab geschickt hast. Und so eine Frage, die mir jetzt direkt kam, war, also wie strategische Vorschau nennt man es ja auch, ne? Vorausschau nennt genau. Man es auch. Und wie hilft das Unternehmen insgesamt halt langfristig erfolgreich zu sein? Und was genau macht man da?
Na, was man macht, ist eigentlich, wir bezeichnen uns ganz gerne als Denken auf Vorrat. Also wir wissen ja heute noch nicht, wie die Zukunft so wirklich aussieht. Auch ich habe keine Glaskugel bei mir auf dem Tisch stehen und schaue da rein und sehe, wie die Zukunft in 5 bis 10 bis 20 Jahren schon aussieht. Aber man findet gewisse Anhaltspunkte darauf, wie sich eine Zukunft entwickeln kann. Wir sprechen da auch gerne dann nicht von der einen Zukunft, die es geben kann, sondern von verschiedenen Zukünften. Und diese verschiedenen Zukünfte kann man aufzeigen und die entwickeln sich durchaus anders. Und je nachdem, was man für eine Zukunft aufgespannt hat, mit welcher Zukunft man sich beschäftigt, kann man dann wiederum Ableitungen treffen. Wie müssten wir uns auf eine solche Zukunft vorbereiten als Unternehmen? Und am besten finden wir dann eine Strategie oder eben umgesetzt dann in Produkten, die wir auf den Markt bringen, die in vielleicht allen von diesen Zukünften erfolgreich sein könnten.
Also wann beginnt für euch eine Zukunft sozusagen? Also ab sozusagen in welchen Zeiträumen bewegst du dich, wo du sagst, also die nächsten 6 Monate sind für mich sicherlich nicht interessant?
Ja, also die nächsten 6 Monate sind für mich natürlich erstmal schon interessant, aber jetzt in meinem Arbeitsschwerpunkt sagen wir fangen an, uns mit der Zukunft zu beschäftigen. Alles, was über 5 Jahre hinausgeht, eigentlich fängt unsere Arbeit erst dann an, so richtig spannend zu werden, wenn wir wirklich in einem Zeithorizont von 10 Jahren und darüber hinaus denken. Weil insbesondere, wenn man sich in der Chemieindustrie, aber auch in der Fertigungsindustrie, so wie ihr ja auch seid, beschäftigt, wenn wir heute irgendwie eine Entscheidung treffen, wir bauen eine neue Anlage, dann dauert es ja mal noch eine Weile, bis man darauf überhaupt produzieren kann. Das heißt, sagen wir mal, in 5 Jahren, wenn wir jetzt sagen, wir bauen eine Anlage, steht die erst in 5 Jahren und produziert. Aber auch dann müssen wir uns ja noch sicher sein, dass die Produkte, die da gefertigt werden, überhaupt noch nachgefragt werden. Das heißt, wir müssen uns ja jetzt schon damit beschäftigen, was wollen wohl Konsumenten in 5 oder in 10 Jahren überhaupt haben? Und dann treffen wir möglichst gut die Entscheidung im Hier und Jetzt.
Finde ich extrem interessant. Also ich glaube,
finde
ich super. Also eine richtig spannende Geschichte, weil du einfach so breit gefächert dann auch die Dinge dir ansehen musst, analysieren musst.
Genau, da sind wir auch schon bei dem Punkt. Also wenn man Zukunftsforschung macht, man kann halt nicht, ich bin jetzt Chemikerin, Wenn ich jetzt als Einzige bei uns im Team da wäre, dann wäre das wahrscheinlich alles sehr stark technologiegetrieben.
Wahrscheinlich.
Aber wir wollen ja diesen 360-Grad-Blick haben, weil man ja, wenn man über Zukunft redet, ganz, ganz viele Aspekte mit berücksichtigen muss, was du gerade schon gesagt hast. Also das sind ja nicht nur Konsumenten, das sind Technologien, das sind politische Entscheidungen. Wie geht es eigentlich mit der Ökologie? Und deswegen sagt man, je interdisziplinärer so ein Team in der Zukunftsforschung aufgesetzt ist, desto besser ist es. Also mein Chef beispielsweise ist ein Ethnologe. Das erwartet man vielleicht in einem Chemieindustrie erstmal nicht so stark. Wir haben einen Volkswirt dabei, wir haben Nachhaltigkeitsexperten mit an Bord, wir haben Wirtschaftschemiker, also wirklich ganz, ganz, ganz interdisziplinär aufgebaut und jeder bringt da so seinen kleinen Baustein dann mit in die Analysen ein.
Toll. Wie bist du zu diesem Team dazugestoßen? Wie war der Weg für dich dahin?
Also tatsächlich bin ich ziemlich zufällig in die Zukunft reingestolpert. Ich habe ganz klassisch als Chemikerin Bachelor, Master an der Uni gemacht und wollte dann promovieren, wollte das aber gerne mal außerhalb der Uni machen, weil ich auch mal irgendwie ein bisschen was nach 5 Jahren mal von der echten Welt miterleben wollte und habe dann die Möglichkeit bekommen, eine externe Promotion damals schon bei Evonik auch zu machen und bin da in die Zukunftsforschung eben reingeraten und die hat mich nicht mehr losgelassen, weil ich das sehr, sehr spannend finde, jeden Tag etwas Neues zu lernen. Und bin dann dabei geblieben, immer mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Ich habe angefangen mit einer quantitativen Zukunftsforschung, also wirklich, ich sag mal, ein bisschen nerdig am Computer modelliert und simuliert. Und dann ging das immer mehr auch noch in den qualitativen und Innovationsbereich über. Genau, also nicht jetzt, dass ich das schon immer vorhatte, was mit Zukunftsforschung zu machen, aber es geht vielen so, wenn du einmal drin bist, dann kommst du davon nicht mehr weg.
Reingestolpert und hängen geblieben sozusagen.
Genau.
Ich meine, wie setzt man sowas in der Praxis um? Ich meine, jetzt am Ende, wenn man sagt, okay, man hat geforscht, man sagt, man hat eine Voraussage getroffen. Wie setzt ein Unternehmen oder jemand, der das umzusetzen, ja, der es umsetzen muss, wie macht man das in der Praxis? Also, wie packt man das an?
Also, das Kommunikation mit allen unterschiedlichen Unternehmenseinheiten. Viele Kollegen kommen auf uns zu mit expliziten Fragestellungen, ob wir schon mal über bestimmte Themenbereiche nachgedacht haben, über was habt ihr denn für eine Meinung zur Zukunft der Ernährung oder zur Zukunft der Bekleidungsindustrie? Da kommt man miteinander ins Gespräch oder wir gehen eben auch dezidiert auf die einzelnen Gruppen zu und sagen, lasst uns doch mal darüber reden, ob ihr eine genaue Vorstellung davon habt, wie bei euch eigentlich eure zukünftigen Märkte aussehen. Dann ist das ganz oft, dass wir Innovationsworkshops mit den Kollegen durchführen und viel über Ideen diskutieren. Und Ideen werden natürlich danach auch verworfen, aber man sucht immer so nach der einen Idee, die man dann weiter verfolgt und die dann am Ende auch zur Marktreife gebracht werden können. Und das ist so ein bisschen unsere Aufgabe. Also wir nennen das auch Future Literacy, also wir schulen möglichst alle Kollegen darüber, über die Zukunft nachzudenken. Das ist nämlich immer gar nicht so einfach, wie man denkt. Wenn ich jetzt euch sagen würde, wie stellt ihr euch denn die Zukunft vor, dann ist das so, als würde ich euch an die Wand stellen und ganz oft kommen dann auch nur dystopische Gedanken auf. Ne? Das hat man ganz oft in Workshops, dass man danach rausgeht und denkt sich, Gott, die Welt geht unter. Uns Menschen fällt es total schwer, mittlerweile Utopien zu entwickeln, also positive Zukunftsbilder. Und das wollen wir auch eigentlich immer so ein bisschen herauslocken. Also wie können wir etwas besser machen? Darum geht es ja am Ende des Tages.
Ich bin fasziniert. Das klingt ja nicht nur so spannend, sondern das klingt ja auch, wie soll ich sagen, dass du wirklich am Ende Zukunft mitgestalten kannst oder die Zukunft vorzudenken, die Mitarbeiter, Kollegen in der Tat darauf zu motivieren, wie du dann sagst, wahrscheinlich positiv zu denken, als du es gerade gesagt hast, ist das schon so, ne? Wenn ich sage, was mache ich in 5 Jahren heute und wie sieht nicht nur mein Arbeitsumfeld an, für was oder an welchen Themen arbeite ich gerade, fällt es mir sicherlich auch schwer. Ich habe so eine ganz dunkle Idee, aber ist die positiv? Ich weiß es gerade gar nicht.
Ich meine, wir Menschen tendieren ja eher zum Negativen wie zum Positiven.
Das ist relativ neu, ne? Also früher, auch wenn man sich mal die Literatur anschaut, so 60er, 70er Jahre war ja ein relatives Hoch für Science Fiction. Also alles, was rund um Star Trek, Star Wars und so weiter, da waren ja so viele faszinierende Ideen drin, die ja mittlerweile auch in der Tat umgesetzt sind. Das erste Tablet hat man in Star Trek gesehen. So, wenn man sich jetzt mal die Literatur der Gegenwart anschaut, dann sieht das alles nicht mehr so positiv aus. Also das ist auch einfach gerade eine Gesellschaft, in der wir leben, die sehr dystopisch unterwegs ist. Muss man sich auch nur mal die Serien anschauen, die so auf Netflix empfohlen werden. So richtig viel Positives ist da auch nicht mehr dabei.
Das ist ein guter Punkt. Das fällt, glaube ich, einem auch nicht mehr so auf, weil man da auch so ein bisschen natürlich selber mit im Köcher sitzt.
Ja, und da muss man rausgerissen werden, auch mal wirklich aus dem Alltagstrott rausgerissen werden. Wir haben auch die Freiheit, in so einer Gruppe wie bei Foresight frei denken zu dürfen. Viele, die im operativen Tagesgeschäft sind, die haben dazu natürlich auch gar nicht die Zeit und die Kapazitäten. Mhm. Und da kommen wir dann von außen, geben den Input und schaffen dann auch mal den Freiraum, dass die sich auch mal so vom Alltagsgeschäft lösen können, dürfen, sollen.
Das hattest du eben gesagt, ihr seid ja ein bunt gemixtes Team. Wenn man es aufbricht, diese sozial-kulturelle, technologische, ökologische, ökonomische, politischen Trends, die ihr einfach habt, wie hält man da die Balance? Also muss man sich da manchmal selber eineichen wieder, um zu sagen, okay, jetzt tendieren wir zu sehr in die oder die Richtung?
Ja, das kommt allerdings auch sehr, sehr auf jeden Fall. Das passiert automatisch. Das passiert auch je nachdem, wer ein Thema von uns bearbeitet. Ne? Jeder hat so sein Steckenpferd. Ich sag mal, wenn ich jetzt Themen bearbeite, wäre wahrscheinlich das Soziale so der letzte Punkt, den ich bearbeiten würde. Mir liegt es einfach schon von der Ausbildung her mehr, dass ich das Technologische und das Ökologische und Ökonomische bearbeite. Allerdings ist es auch sehr stark themenbezogen. Wir arbeiten immer wir arbeiten jetzt nicht einfach, dass wir sagen, ja, was macht ihr denn dieses Jahr? Ja, wir denken über die Zukunft nach. Nächstes Jahr fragt uns mein Chef wieder, und was macht ihr dieses Jahr? Wir denken über die Zukunft nach. Ne? Ist auch keine gute Geschichte, sage ich mal.
Richtig.
Wir arbeiten deshalb mit sogenannten Fokusthemen. Also wir suchen uns immer alle anderthalb Jahre ein Schwerpunktsthema aus, auf dem wir arbeiten. Das Schwerpunktsthema, auf dem wir jetzt beispielsweise arbeiten, sind Sustainable Food Futures. Also wie sieht denn eine nachhaltige globale Lebensmittelwertschöpfungskette aus? Das heißt, da ist man dann auch automatisch schon immer ein bisschen, ein bisschen tiefer in der einen oder anderen Kategorie unterwegs. Jetzt gerade bei Sustainable Food Futures hat das natürlich sehr viel auch mit Technologie und Ökologie zu tun und vielleicht weniger mit dem Sozialen. Das Soziale sind dann wahrscheinlich dann eher so zum Beispiel die Ernährungsgewohnheiten, die wir wohl in Zukunft an den Tag legen werden.
Wie sieht denn dann am Ende das Ergebnis aus, was ihr neudeutsch gesagt, zurück ins Business gibt? Ja. Sozusagen gibt es eine Skizze oder mehrere Skizzen, mehrere Zukünfte?
In diesem Fall haben wir jetzt nicht spezielle Zukünfte entwickelt, also keine Szenarien, sondern wir haben am Ende ein Ergebnis-Report, in dem wir verschiedene Transformationen aufzeigen. Also wir geben ins Business, zum Beispiel sagen wir, es gibt die Transformation hin zu Fleischersatz. Das ist jetzt kein großes Geheimnis, das sehen wir auch alle schon im Alltag. Wir beschreiben dann aber wirklich dezidiert, was bedeutet das? Welche Fleischersatzprodukte gibt es schon auf dem Markt? Wo sind gerade noch Schwächen? Und wenn es Schwächen gibt, wie könnten wir dann als Unternehmen, als Evonik, dann dazu beitragen, diese Schwächen aufzulösen? Beispielsweise sind ja viele Fleischersatzprodukte, wenn ihr das auch esst, häufig sehr schmierig. So, ne? Es ist ganz, ganz schwierig, diesen Klebstoff, der zurzeit in den Fleischersatzprodukten verwendet wird, nicht so hinzubekommen. Also braucht man neue Additive. Wir würden also dann ins entsprechende Business weitergeben, hey, schaut euch doch mal bitte an, können wir nicht mit unseren Additiven dazu was beitragen? Und wenn ja, dann lasst uns mal Kontakt zu den ganzen Nestle und Co. aufnehmen und das mit denen diskutieren. Das wäre so das allgemeine Vorgehen, was wir wählen würden.
Okay, interessant für mich zu wissen, weil Vegetarier und Fleischersatzprodukte, kaufe ich. Ja. Aber ich meine, interessanter Punkt. Ich meine, es passiert dann auch eher, dass ihr sagt, okay, das ist etwas, was wir interessant finden, beziehungsweise das ist eine Zukunft, die ich mir vorstellen kann, auch in der Produktentwicklung, und dann geht ihr auf die Unternehmen zu. Also
auf jeden Fall. Also es ist auch ein Netzwerk, nicht nur innerhalb von Evonik. Da wären wir auch ansonsten viel zu beschränkt. Wir haben ein sehr großes Netzwerk über alle Unternehmen hinweg, auch mit unterschiedlichen anderen Foresight-Abteilungen. Wir sind da im regen Austausch und versuchen dann eigentlich ganz gemäß dem Prinzip Follow the Money zu gucken, wo geht gerade das ganze Geld rein und ist da für uns auch noch ein bisschen was dabei, wo wir was dazu beitragen können. Und am Ende wird den Unternehmen natürlich auch ein Krümelchen davon abbekommen.
Mhm. Logisch. Seit wann gibt es euch als Team?
Das Team gibt es schon seit 2000. 2006 waren die ersten Anfänge bei Evonik zum Foresight-Team und das ist jetzt immer stetig gewachsen, genau.
Und wenn du, ich weiß nicht, wie weit du zurückgehen kannst mit deinem Team oder was du sagen darfst, es wird ja wahrscheinlich auch sozusagen eine Bewertung stattfinden, wie viel, wie soll ich sagen, der Voraussagen, die ihr habt treffen können, sind sozusagen ja eingetroffen oder
wahr geworden.
Da, ja, wahr geworden. Ja, am Ende, ja. Wo Geschäft draus generiert worden ist, ne? Darum geht es ja am Ende.
Auf jeden Fall, daran müssen wir uns auch tatsächlich messen lassen, ist klar, wenn wir da jetzt immer schlecht prognostizieren würden, wobei wir immer sagen, wir treffen keine Vorhersagen, ne? Das ist immer schwierig. Wir können euch nur Möglichkeiten aufzeigen. Wir sind jetzt in den Jahren also, wo wir angefangen haben, Vorhersagen eigentlich zu treffen, welche Märkte oder welche Ereignisse wohl besonders interessant werden würden. Ich kann euch tatsächlich jetzt gerade keine Produktnamen nennen. Ich glaube, das kriegen wir ansonsten dann im Nachgang nicht mehr abgenommen. Ja, euch nicht, aber ich würde meinen Job gerne behalten. Wir sehen aber tatsächlich, dass wir jetzt Märkte, die wir identifiziert haben, jetzt auch tatsächlich Umsatz generieren. Und das ist für uns natürlich ein toller Erfolg. Das können wir uns jetzt auf die Fahne schreiben. Und damit muss man sich dann auch nicht mehr rechtfertigen, ne? Weil man muss natürlich auch sagen, so eine Abteilung wie eine Zukunftsforschungsabteilung, wie du schon gesagt hast, an was lassen wir uns denn messen? Ne? Jede Gruppe muss sich an irgendwas messen lassen. Und das heißt, jetzt langsam, wo wir auch die Erfolge sehen, sind wir auch schon lange nicht mehr in dem Rechtfertigungsdruck, aber es macht es natürlich für uns auch umso schöner, weil gerade ich als Chemikerin, ich bin das auch noch so gewohnt, ich gehe ins Labor und kriege direkt ein Ergebnis. Ich gehe abends nach Hause und habe das Gefühl, ja, heute habe ich was geschafft, ich habe die Ausbeute um 0,5% erhöht oder irgendwas. Ja. So, wenn ich jetzt Zukunftsforschung mache, dann komme ich ja nicht abends aufs Sofa und sage, hey, super, heute habe ich über 2050 nachgedacht und ich bin mir ganz sicher, das passiert. Also das ist ja auch manchmal nicht so wirklich greifbar, auch für einen selbst nicht, ne? Deswegen ist das schön.
Umgekehrt, wenn du dann abends auf dem Sofa sitzt, dann auch nicht über 2050 nachzudenken. Das stelle ich mir auch spannend vor, sondern dann ja zu sagen, ich bin jetzt wieder im Hier und Jetzt.
Das ist tatsächlich schwierig, weil du auch eigentlich, wenn du jetzt im Alltag irgendwo sitzt oder irgendwelche Nachrichten liest, hast du natürlich immer gleich alles im Kopf, was wir schon durchgespielt haben, wie es mal werden könnte. Und wie schon gesagt, ne, da wir dazu neigen, dystopisch zu denken, hast du da natürlich auch viele nicht so schöne Gedanken. Das fällt einem gerade immer, wenn man sich eben auch sehr quantitativ, also viel mit Zahlen beschäftigt und darauf mal schaut, was ja viele Leute einfach immer verdrängen. Ich habe mich jetzt in den letzten Jahren viel mit der Zahlenwelt rund um die Ernährung, um die Produktion von Fleisch beschäftigt. Sagen Sie mal so, da hat man dann abends nicht mehr so viel Lust, ein Salamibrot zu essen.
Wenn man sich mit so Themen halt relativ beschäftigt, dann kennt man sich ja auch wesentlich besser aus als die breite Masse. Ja,
manchmal zu gut, wie man.
Manchmal zu gut. Ja. Und sagst dann, okay, jetzt, Salami-Brot schmeckt jetzt nicht mehr. Schmeckt nicht mehr so gut. Ich meine, eins sagtest du schon, du bist ja eher der in die Technologie reinsieht. Wenn ich das jetzt mal aufgreife, ich meine, wie würdest du in Bezug auf die Technologie, die aktuell am Anlaufen ist, beziehungsweise was ihr diskutiert, was kommen mag, wie siehst du da die Zukunft, wenn wir über Technologie sprechen?
Also Technologie ist ein ganzer bunter Blumenstrauß. Richtig, ich kann vielleicht ganz kurz mal so drei Themen nennen, mit denen ich mich gerade beschäftige. Das ist zum einen das Thema rund um Geoengineering. Das heißt, was gibt es für Technologien, mit denen wir ja in die geo- und biochemischen Kreisläufe von der Erde eingreifen können? Das IPCC, also der Weltklimarat, hat vorletztes Jahr schon gesagt, egal wie stark wir die Emissionen reduzieren werden, das wird nicht reichen. Wir werden auch Innovationen auf dem Gebiet von Geoengineering benötigen. Und das finde ich sehr, sehr spannend rund um das Thema Cloud Seeding. Das heißt, wir schicken Flugzeuge, Kanonen oder Sonstiges in die Luft, die beispielsweise mit Silber oder Kaliumjodid gefüllt sind und lassen dadurch dann, also greifen auf die Wolken zu und lassen gezielt abregnen. Und es hört sich so ein bisschen schon nach Zukunft an, ist aber gar nicht mehr so weit in der Ferne, beziehungsweise es wurde sogar schon getestet in China zu Olympia, haben die das nämlich genutzt, um ihre Spielstätten trocken zu halten. Also die haben einfach gezielt das in anderen Regionen abregnen lassen und hatten dann dort, wo sie ihre Spiele hatten, einfach immer traumhaftes Wetter. Und diese Ansätze, das ist zum Beispiel ein Thema, mit dem ich mich gerade beschäftige, was ich sehr spannend finde. Das zweite Thema rund um Technologie ist das Thema auch nochmal in Richtung Ernährung, Käse ohne Kuh. Also wir alle lieben Käse in jeglicher Form, egal ob auf dem Brot, Mozzarella, Pizza, Käse ist ja wirklich überall drin. Käse ist aber leider auch eins der dreckigsten, also umweltschädlichsten Lebensmittel. Und es gibt eine israelische Firma, Remilk, die hat es jetzt geschafft, Milch ohne eine Kuh einfach aus dem Fermenter mit einem Fermentationsprozess herzustellen. So, das ist ein kleines Start-up und das ist aber so erfolgreich schon, dass sich auch Hochland mittlerweile da schon eingekauft hat und investiert hat. Und da gibt es aber noch so ein paar Probleme bei der Prozessführung. Und das schaue ich mir zum Beispiel an, ob wir da auch vielleicht mit unseren Produkten noch ein bisschen unterstützen können, weil wir natürlich als Chemieunternehmen auch viel Erfahrung in Fermentationsprozessen haben.
Okay, cool.
Und der dritte Punkt, und das ist vielleicht auch bei euch hier im Unternehmen interessant, ich beschäftige mich mit Monomaterialien, also alles, was Verpackungen oder Produkte, die aus Plastik sind, sind ja meistens nicht nur aus einem einzigen Plastik, sondern aus mehreren Plastikarten und das erschwert das Recycling extremst. Und wenn man es schafft, ein Produkt eigentlich nur aus einem einzigen Material, aus einem Kunststoff herzustellen, könnte man die Kreislaufwirtschaft einfach deutlich verbessern. Und da gibt es schon einige Ansätze in der Verpackungsindustrie und vor allem aber auch in der Bekleidungsindustrie.
Ich meine, Mono, in Bezug auf Verpackung und Sustainability begleitet uns das ja quasi, ich will nicht sagen täglich, aber schon ein, zwei Mal in der Woche poppt es halt auf. Besonders in Substraten, die sie halt benutzen. Das ist natürlich definitiv ein Punkt, der schlägt. Ja, da stimme ich dir einfach zu. Das schlägt natürlich bei uns auch einfach auf.
Aber das, was du sagst, natürlich, das, also wir haben das für Verpackungsmaterialien auf dem Schirm, am Ende unsere Kunden, ne, für die wir arbeiten dürfen. Aber Sandra, wie du sagst, das ist das Bekleidung. Das alles, was so an synthetischen Stoffen da ist, ist ja wahrscheinlich auch ein Mix aus unterschiedlichsten
Kunststoffen. Das ist ein bunter Mix
Bunter aus Strauß. Kunststoffen.
Ja, das glaubt man gar nicht, was wir alles an Plastik am Körper haben tatsächlich. Ja. Und da ist halt auch wieder die Frage, ne, von wem kommt es eigentlich, dass wir Monomaterialien wollen? Will der Konsument das? Also wollen wir das? Oder ist es am Ende auch eine politische Entscheidung, die sagen, wir müssen unsere Recyclingquoten erhöhen und deswegen Industrie, kümmert euch doch mal darum? Oder ist es eben ein Druck vom Konsument? Und das muss man auch immer ein bisschen rausfinden.
Die Mannigfaltigkeit in Bezug auf in die fünf Punkte, die wir einfach schon hatten. Also Zukünfte können ja immer in die und die Richtung ausgerichtet sein, sagen wir so.
Genau.
Du sagst es gerade, Politik. Wie sehr beeinflusst euch Politik euer Handeln, euer Tun? Ist das etwas, wo ihr sagt, nee, nur weil gerade, keine Ahnung, regional irgendjemand in eine politische Richtung rennt, gehen wir trotzdem in eine, halten an unserem Ziel fest? Oder ist das auch etwas, was ihr mit monitort und sagt, keine Ahnung, in Nordamerika ist gerade ein Trend, den mögen wir, oder der
geht
in eine ganz
so
andere
gut,
Richtung oder entwickelt sich nicht so, jetzt vielleicht wieder besser, aber es gab da ja auch mal der einen oder anderen Präsidenten, der komische Ideen hatte. Oder keine Ideen hatte. Entschuldigung.
Yes.
Ja, aber wie, Politik, wie sehr beeinflusst euch das in eurem Handeln und Tun?
Extrem. Also Politik ist am Ende das, was einfach ganz viel Veränderung auch anstoßt. Man muss halt immer schauen, häufig ist es ja wirklich von der Bevölkerung getrieben, die haben einen gewissen Wunsch, der wird in die Politik reingetragen und die Politik reagiert. Das ist für uns einfach zu sehen, weil das natürlich ein langer Prozess ist. Wenn jetzt aber die Politik urplötzlich, wenn du jetzt schon so einen Präsidenten ansprichst, da kann das natürlich auch mal sein, dass das nicht vom Volk gewünscht ist und trotzdem eine Entscheidung relativ schnell einfach getroffen wird und man mit dem Rücken an der Wand steht, ne? Das ist natürlich was man nicht wirklich vorhersehen kann. Das kann man ein bisschen antizipieren, was könnte in der Zukunft alles noch von der Politik festgelegt werden. Aber da befinden wir uns dann schon eher so in der Richtung Wildcards, nennen wir das. Also Ereignisse, die eine sehr geringe Eintrittswahrscheinlichkeit haben, aber extrem große Auswirkungen. Und da wäre genau so jemand wie Herr Trump, wäre wahrscheinlich, also dass nochmal ein Trump in Amerika auf den Posten kommt, wäre bei uns wahrscheinlich eine Wildcard. Wenn das passiert, dann hätte das wieder extrem große Auswirkungen. Die kann man sich auch vorher überlegen. Wir können das auch durchspielen. Am besten hat man das einmal durchdacht, weiß, was das für einen bedeutet. Man legt es dann in seine Schublade und wenn es soweit ist, holt man es raus und hat einen Plan. Das war apropos das Gleiche wie mit der Corona-Pandemie. Die kam auch nicht überraschend. Also Pandemien haben wir schon im Jahr 2016 nachgedacht und haben auch schon darüber informiert. Und als jetzt die Corona-Pandemie kam, konnten wir also was aus der Schublade holen und sagen, so, das haben wir schon einmal durchgespielt, jetzt lasst uns so und so reagieren. Und das ist eigentlich der Optimalfall, ne?
Ich meine, das ist ja der Vorteil, wenn man sagt, man hat sich das breit gefächert über Jahre vielleicht mal angesehen und kann wirklich sagen, das hatten wir schon mal.
Ja.
Vielleicht natürlich nicht 1:1, aber schon 70%, 75%.
Denkmodelle, die fertig sind, ja.
Ja, richtig. Ja. Das ist der Vorteil dann natürlich.
Genau, es geht auch gar nicht darum, schon den perfekten, ausgearbeiteten Plan dann da liegen zu haben, aber einfach schon mal die Awareness geschafft zu haben, dass sowas überhaupt passieren könnte und dass man davon nicht einfach überrannt wird. Darum geht es uns eigentlich immer.
Ich finde das immer noch, ich bin begeistert. Ich weiß gar nicht,
jetzt
was ich sagen
soll. Jetzt weißt du auch, warum ich nicht mehr davon weggekommen bin, ne?
Ja, genau. Also das ist, ja, genau.
Ich finde das so spannend, weil man sich so breit auffächert und einfach, okay, was könnte sein in der Kombination von Personen, die halt auch sehr breit gefächert und abdecken können, können natürlich diverse Zukünfte durchgespielt werden.
Ich glaube, ich habe noch nie das Wort Mehrzahl von Zukunft
benutzt. Ab heute benutzt du das öfter. Du musst das bestimmt nächste Woche nochmal erzählen, was du heute besprochen hast.
Ist das schon das größte Learning, ne? Dass man weiß, es gibt nicht die eine Zukunft, sondern mehrere. Wenn man das eigentlich in jeden Kopf in die Arbeitswelt reinbekommt, dann hat man auch schon mal das Gefühl von allen, dass man auch mal über alternative Zukunft überhaupt nachdenken kann und nicht einfach nur eine langweilige Extrapolation von der Vergangenheit in die Zukunft macht. Das ist ja immer so der größte Fehler. Es bleibt alles so, wie es ist.
Für alle Marvel-Fans, mir kommt die ganze Zeit das Multiverse in den Kopf. Wer ja. sich da auskennt, der ist immer, das spukte am Anfang schon dieses Kreuz in meinem Kopf rum.
Und das hat mich so begeistert, dass du auch selbst, ich weiß nicht, wie es dir geht, damit geht es dann dran, aber ich stelle mir vor, dass du auch wirklich deine Arbeit dir auch wirklich wahrscheinlich ein positives Bild in die Zukunft schaffen, wo du sagst, okay, bei allem Schwarzmalen, wir haben Lösungen für Sachen, die auf uns zukommen. Ne? Hoffe ich zumindest. Also ich meine,
Arbeiten ja stark daran, auch wenn wir ja was sehen, was vielleicht gerade nicht so optimal läuft. Ja. Du findest immer Ansätze dazu, dass da doch noch was irgendwo in petto ist und dass es doch noch funktionieren könnte. Ne? Nichtsdestotrotz darf man natürlich nicht, was häufig auch verbreitet ist, diesen Technologieglauben, sage ich mal, haben, dass man denkt, ich muss mich gar nicht mit der Zukunft irgendwie auseinandersetzen, am Ende wird es schon irgendjemand mit der Technologie richten. Das haben wir ganz oft in der Diskussion rund um die Klimakrise. Also man denkt, ja, mein Gott, komm, wir machen erstmal so weiter wie die ganze Zeit. Irgendwann wird es schon den großen Staubsauger geben, der die CO2 aus der Luft saugt. Und da, in diese Falle darf man eben nicht tappen.
Ja, guter Hinweis, ja.
Ja, ich meine, die Diskussion hatten vielleicht manche Leute gesehen, dass man große Filteranlagen hat, die irgendwas rausfiltern, aber bis das so eine Serienreife hat, dass das funktioniert, ist natürlich auch noch ein großes Fragezeichen dran, um das vielleicht mal abzugreifen. Strategische Vorausschauen, ist das am Ende auch immer gepaart mit Innovationsstrategien, also um zu sagen, okay, immer wenn ich das habe, muss ich natürlich auch etwas tun, dann ist es eine Innovation.
Auf jeden Fall. Wenn wir nichts tun, ist es keine Innovation. Also erst, wenn wir was getan haben, was umgesetzt haben, dann definieren wir das auch als Innovation. Bei uns in der Arbeit, in der Zukunftsforschung, sind es natürlich eher immer, also wir sind nicht auf der Suche nach inkrementellen Innovationen. Wenn die auf dem Weg abfallen, sage ich mal, dann ist das bei uns natürlich auch ganz nett. Aber wir sind eigentlich auf der Suche nach sogenannten disruptiven Innovationen, also Innovationen, die wirklich einen kompletten Markt durcheinander werfen können oder eben auch einen neuen Markt aufzeigen können. Und wie gesagt, unsere Gruppe ist auch in der Innovationseinheit von unserem Unternehmen angesiedelt. Das heißt, auch um uns herum sind Forscher, die sich eher mit längerfristigen Projekten, also weiter Produkte in der Zukunft beschäftigen. Und da ist natürlich auch unsere Arbeit, durch unsere Arbeit, denen neue Ideen zu vermitteln und da eben eine enge Zusammenarbeit einfach zu ermöglichen. Wir haben Ideen. Wir liefern die Ideen, diskutieren die mit den jeweiligen Experten und dann setzen die das hoffentlich vielleicht auch um.
Ja, was mir jetzt auch noch dazu einfällt, ist, wenn man natürlich sagt, okay, wir zeigen auf, wie eine mögliche Zukunft aussehen kann. Aber wenn diese natürlich nicht so eintrifft, wie ich es vielleicht skizziert habe, wie geht man da auch vielleicht in der Praxis mit der Unsicherheit um oder beziehungsweise mit dieser Toleranz, die man dann hat von A bis D, was auch immer?
Also es ist ja so, wenn wir verschiedene Zukünfte aufzeigen, dann reden wir meistens davon, dass wir so roundabout 5 verschiedene Szenarien, also Zukunftsaussichten, aufzeigen. Und in der Vergangenheit hat sich schon gezeigt, dass natürlich nicht immer genau die Zukunft, so wie sie beschrieben worden ist, eintritt. Ne? Das muss man mehr wie so eine Spielwiese begreifen. Mhm. Wir begeben uns auf die eine Spielwiese, diskutieren das mal durch, was das für uns bedeutet und haben dann am Ende ein Ergebnis, wie wir in so einer Zukunft umgehen würden. In der Realität ist es meistens so, dass einfach so ein Mischmasch aus den verschiedenen Zukünften entsteht. Dass jetzt eine komplett andere Zukunft entsteht, dann hätten wir unsere Arbeit sehr, sehr schlecht gemacht. Das ist jetzt tatsächlich, glaube ich, auch den meisten Zukunftsforschern noch nicht passiert.
Ist natürlich auch schwierig für jemanden, der eine Zukunft skizziert, natürlich genau, also Bullseye, genau das zu vorauszusagen. Und ich glaube, uns allen ist klar, dass das nicht so geht. Ich glaube, es wäre wirklich Lucky Shot, wenn es so passieren würde. Nur, die Frage hat mich interessiert, was macht man dann in der Praxis in dem Moment? Man spielt ja natürlich mit einer Eventualität, die eintreten. Man fokussiert sich dann darauf, aber muss natürlich dann wahrscheinlich auch sagen, ich lebe auch mit Seiteneffekten, wenn wir ein bisschen vom Kurs abgewichen sind, logischerweise.
Auf jeden Fall. Und im Optimalfall bereitest du dich ja auch nicht nur auf die eine Zukunft vor, sondern automatisch schon auf mehrere. Mhm. Und dann ist das eigentlich auch nicht so tragisch, wenn nicht exakt die Zukunft, die wir vorgezeichnet haben, auch so eintritt. Geht ja darum, so ein bisschen die Extreme rauszufinden. Ja. Also wo haben wir, in welcher Welt haben wir am meisten Bauchschmerzen? Warum passiert uns da vielleicht was nicht so Gutes und wo läuft es vielleicht für uns besonders gut? Und dann können wir natürlich hoffen, dass diese Zukunft eintritt, die besonders gut läuft. Aber viel besser ist es natürlich, wenn wir diese Zukunft mitmachen. Ne? Darum geht es ja auch ein bisschen.
Ich meine, man kann Effekte ja auch einfach verbessern, wenn man auf Sicht fährt, um das mal zu sagen.
Ja. Du hast am Anfang gesagt, ihr tauscht euch dann auch aus. So in deinen Erfahrungen, ein Team, was sich mit Vorausschau, mit Foresight beschäftigt, wo sind die üblicherweise angesiedelt? Wo siehst du sie noch? Was sind das so für Unternehmen? Oder ist das quer durch die ganze Bank
Der Industrie? Das ist tatsächlich komplett quer durch die Bank. Mittlerweile hat eigentlich fast jedes große Unternehmen auch Leute, die sich mit Zukunftsforschung, mit Foresight, mit Szenariotechnik beschäftigen. Angefangen hat das Ganze tatsächlich im Militärbereich in den USA in Zeiten des Kalten Krieges. Okay. Wurde dann, also das war so 50er, 60er Jahre, na klar, das hat irgendwas mit Strategie zu tun. Das hat man früher und auch jetzt natürlich immer noch im Militär sehr schnell gefunden. Wurde dann zum ersten Mal in den Anfang der 70er Jahren dann von Royal Dutch Shell angewandt. Und zwar haben die sich überlegt, in verschiedenen Szenarien, was denn passiert, wenn weniger Öl auf dem Markt vorhanden ist. Und die haben dann dementsprechend Szenarien ausgearbeitet und haben das, genauso wie ich es vorhin gesagt habe, dann in den Schrank gelegt. Und zu deren, in Anführungszeichen, Glück kam es dann auch zu einer Verknappung vom Öl. Und die hatten dann eine genaue Idee schon, wie sie darauf reagieren. Und das war auch der Grund, weshalb Shell so erfolgreich geworden ist. Die waren, bevor sie diese Szenario-Methode angewandt haben, unter den Top 20 der Unternehmen. Und weil sie dann aber als Unternehmen den schnellsten Plan hatten, wie sie mit so einem Szenario, mit so einem Ereignis umgehen, sind sie quasi auf den Top 3, mittlerweile Top 1 Ölunternehmen der Welt angestiegen. Und da, nach diesem Erfolgserlebnis, hat die Szenario-Methode dann natürlich einen Aufschwung erlebt und ist mittlerweile in jeglichen Unternehmenszweigen zu finden.
Ich will nicht sagen strategischer Winkelzug, aber ist halt schon, dass man sagen kann, man ist vorbereitet auf etwas, was kommt und kann, wie du schon sagst, einfach schneller reagieren. In ganz kurz erzählt.
Genau, sozusagen. Das. Perfekt.
Ja, und da auch wirklich eine Idee, eine Vision zu haben, wo es vielleicht mit deinem Unternehmen, wie wir gesagt haben, in 5+ Jahren auch hingeht. Ne? Und eben nicht nur auf sich zu fahren und zu hoffen, irgendwie, es bleibt schon bei den Produkten und wenn, dann machen wir hier und da eine kleine Korrektur, sondern auch dafür bereit sein, in 5 Jahren gibt es vielleicht diesen einen Markt nicht mehr, den wir gerade bedienen. Und ich glaube, wir selbst müssen da gar nicht so weit wegschauen, sondern ja, eine Idee zu haben und sagen, aber es gibt einen Plan B, C oder D. Aber es gibt einen Plan.
Ja. Ich glaube, das gibt auch einfach eine gewisse Sicherheit, ne? Auch für die Mitarbeiter tatsächlich, wenn man das Gefühl hat, okay, die wissen schon, auch wenn hier irgendwie mal was passiert, wir haben schon noch einen anderen Plan, wie du es gerade gesagt hast, auch in der Schublade liegen, wie es dann weitergehen kann.
Und auch, ich glaube, ich meine, wenn man sich anguckt, wie die Wirtschaft, Industrie sich auch gerade sehr schnell wandelt, betrifft das mittlerweile auch jeden Zweig. Ich glaube nicht, dass wir irgendeinen Industriezweig ausnehmen können und sagen, na, da wird, glaube ich, in den nächsten 10 Jahren nicht viel passieren. Ich glaube, disruptive Ideen und Innovationen, die können, wie Sandra schon sagte, einen Markt schnell mal auf links ziehen und auch das von heute sozusagen auf übermorgen.
Ja. Und wenn wir so eine Industrie finden würden, das wäre wirklich toll, weil die hätten ja das lockerste Leben, was man haben kann. Also dann möchte ich gerne vielleicht in dieser Industrie auch mal arbeiten.
ich befürchte, weil es mir wahrscheinlich langweilig. Aber, ja, gejagt. Aber es gibt den, das gibt es nicht hier, nur Stillstand. Also, oder wollte ich einfach sagen, wir haben uns in den letzten 30, 40 Jahren nicht weiterentwickelt.
Nee, das gibt's nicht. Und wir leben auch in einer Zeit, wo man einfach auch immer schneller, immer stärkere Veränderungen sieht. Und ja, ich sag immer, gib unserem Team mal eine Stunde mit einer Gruppe und wir finden schon Änderungen, die auf jeden Fall in Zukunft passieren werden.
Das war auch eine Frage, die ich gerade im Kopf hatte. Wenn jetzt wirklich jemand sagt, okay, ich komme auf euch zu, ich möchte mit euch wirklich mal was durchdenken, wie gestaltet sich sowas, nur mal vielleicht mal ein Bild für die Zuhörer zu haben?
Ja, also im Normalfall, wenn uns wirklich so ein Kollegenkreis auf uns zukommt, würden wir erstmal so eine Art Intake-Meeting machen, wo die uns ihre eigenen Märkte von heute beschreiben. Und ganz häufig ist ja nicht so, dass sie nichts über ihre Märkte wissen. Die wissen ja auch schon Bescheid, was in Zukunft so grob kommen könnte. So, dann machen wir so eine Art Vorbesprechung und im Nachgang bereiten wir so einen sogenannten Ideation-Workshop vor. Also wir skizzieren den Markt von heute und haben dann aber einen Workshop gemeinsam, wo wir ganz frei mal auch eine andere Position einnehmen und zum Beispiel auch mal so tun, jetzt mal ganz abgefahren, wir werden von Zombies überrannt. Na, das ist einer unserer Zombie-Workshops. Das hört sich immer erstmal ein bisschen verrückt an. Genau. Aber was passiert denn? Wir machen das so verrückt, weil du gehst dann einfach aus deinem Alltagsgedanken einmal komplett raus und fängst an, ganz kreativ nachzudenken. Und ja, da kommen vielleicht auch Vorschläge und Ideen auf, die im Alltag nichts zu suchen haben und die auch völliger Quatsch sind. Aber ganz häufig sind da 1, 2, 3 Ideen dabei und die sind so kreativ und so innovativ, die in einem Umfeld, wenn wir uns jetzt einfach alle nur an den Tisch gesetzt haben und gesagt hätten, so, jetzt denken wir mal nach, niemals aufgekommen wären. Das heißt, wir versuchen immer, die Leute irgendwie erstmal eine andere Atmosphäre zu bekommen. So, und danach fängt natürlich die harte Arbeit an. Wenn wir die Ideen generiert haben, dann kommt ganz normal Desk Research. Wie sehen die Märkte aus? Was sind die Erwartungen? Wie viel Umsatz könnten wir da generieren? Und so weiter und so fort. Das ist dann wieder das Klassische.
Wie lange dauert sowas? Also ich meine, kann man einen Zeithorizont abstecken, wenn man sagt, okay,
ja, das ist total unterschiedlich. Es kommt sehr stark auf die Fragestellung an. Ich würde sagen, so ein guter Startpunkt, wenn man jetzt mal grob erstmal seine Märkte verstehen will, sind es wahrscheinlich so ein 2-Tages-Workshop, den wir durchführen würden. Und dann die Nachbereitung dauert natürlich nochmal dementsprechend länger. Wenn wir jetzt ein Thema wirklich dezidiert komplett runterbrechen, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, Sustainable Food Futures, dann reden wir da von einem Zeithorizont, wo wir wirklich ein Jahr lang als komplettes Team zusammen mit noch rund 30 anderen Kollegen wirklich sehr an einem Themenschwerpunkt eben arbeiten und das auch dementsprechend anders natürlich aufarbeiten. Aber das kommt immer ist sehr, sehr themenspezifisch, wie lange das dauert.
Aber ja, es klingt für mich immer noch, auch wenn das, wenn man sagt, okay, ein Team von 30 Leuten, konstant, das kostet für alles viel Geld, aber gerade für
Es ist vielleicht nicht, also wir sind nicht konstant, nur zum Richtigstellen, wir sind jetzt nicht ein Team von 30 Personen, die sich nur mit der Zukunft beschäftigen, aber wir arbeiten mit einem Zukunftsnetzwerk innerhalb vom Unternehmen zusammen. Das heißt, wir sind natürlich jetzt nicht die Experten für jedes Thema. Wir können das gar nicht abdecken. Wir sind ein Team von 8 Personen. Wir müssen uns aber irgendwo die Hilfe von außen und von innen natürlich dazu holen, und wir bekommen die Kollegen sozusagen dann für einige Stunden im Monat oder in der Woche ausgeliehen und die arbeiten dann bei uns mit im Team und bringen ihre Expertise auch mit rein. Ohne die wären wir auch aufgeschmissen. Ne? Das sind eben die Experten, die müssen wir abholen, die müssen wir mit reinnehmen, dass wir überhaupt auf Zukunftsideen kommen.
Was ich sagen wollte, trotzdem glaube ich, es ist eine super Investition in die Zukunft. Ne? Das Unternehmen muss auch natürlich dafür aufgestellt sein, dass man sich das, dass man das machen kann. Aber wie gesagt, toll.
Es rentiert sich in dem Moment, wenn man genau im richtigen Moment, wenn es zu einer möglichen Zukunft kommt, Schublade auf, Plan auf den Tisch, schneller, gezielter. Ich glaube, diesen, das muss man verstehen.
Genau, und im Vorfeld auch schon jetzt an den Produkten forschen kann, die man dann eben in den Jahren braucht. Ne? Wenn ich dann nur den Plan raus habe und sehe, oh, jetzt ist die und die Zukunft eingetreten. Ah, da hätten wir doch mal was erforschen müssen. Ah, Mist, haben wir jetzt nicht gemacht. Dann ist auch zu spät. Also man muss schon auch den Willen haben und auch die Begeisterung dafür, schon frühzeitig aufgrund von solchen Zukunftsforschungsergebnissen auch tatsächlich zu handeln.
Sandra, spannend, wirklich sehr, sehr gut. Ich habe mir viele Fragen aufgeschrieben, ich habe sie alle beantwortet bekommen, wenn ich das sagen darf. Also insgesamt finde ich es super interessant, dass man so nah an Möglichkeiten der Zukunft arbeiten darf und kann. Und besonders, wenn man das natürlich noch in einem wirklich breit gefächerten Team plus natürlich in einem Bereich macht, wo man natürlich auch Business generieren kann, finde ich super. Ja. Kann ich nicht anders sagen.
Also das kann ich verstehen, dass du das da hängen geblieben bist. Das glaube ich, toll.
Ja, kann ich nur zustimmen. Ja, danke euch.
Wir sind Die Frage der Fragen,
weil, weiß ich, du wirst wahrscheinlich auch das ein oder andere aus dem Homeoffice machen, aber ich denke, dass doch die Evonik auch ein sowas wie eine Kantine hat.
Auf jeden Fall.
Und wir freuen uns immer, wenn unsere Gäste schöne Geschichten, die sie mit und ohne und über Kollegen in der Kantine, im Betriebsrestaurant oder sonst wo beim Geschäftsessen erlebt haben. Vielleicht hast du irgendwas auch, was du erzählen
kannst. Kundtun möchtest. Ja, ich glaube, ich hatte meine auch schon erzählt. Ich bin damals auch schon mal mit dem ganzen Tablett, habe ich mich lang gemacht mit meinem weißen Hemd in der Kantine. Also,
Also ja, ist wunderbar. Ich glaube, wir haben es auch gesagt, das finde ich Königsklasse übrigens. Also wenn man in der Kantine oder auch sonst irgendwo essen geht, man hat internationale Gäste dabei und es gibt die Speisekarte ist nur auf Deutsch. Du musst dann irgendwas zu übersetzen, finde ich, das ist so, da kommen ganz witzige Sachen bei raus. Also natürlich.
Das Problem hatte ich aber tatsächlich auch schon mal und zwar umgedreht, als ich in Shanghai an unserem Standort war und dort vor 2 Wochen mitgearbeitet hatte am Standort. Dann gehst du da ja auch in die Kantine und da gibt es ganz traditionelle chinesische Küche. Und was wir hier in Deutschland als chinesische Küche kennen, das ist ja, habe ich erfahren dort, dass das nicht so viel mit der traditionellen chinesischen Küche zu tun hat. Ich bin jetzt nicht so der Fan von Knorpeln im Essen. Also wenn man auch so Schweineknorpeln und so weiter weiß, deswegen habe ich mir angewöhnt, in Shanghai vegetarisch auf jeden Fall immer zu essen und habe das auch in der Kantine gemacht. Wir saßen dann am Tisch und ich habe angefangen zu essen. Und da habe ich dann rausgefunden, in China ist Hühnchen vegetarisch. Also in meinem Essen war nämlich immer noch Knorpel. Und damit habe ich mich dann die nächsten 2 Wochen einfach zurechtgefunden. Aber dieses Verständigung und es steht was anderes dran und man denkt, es ist was anderes, habe ich da auch erlebt.
Ich habe wieder was gelernt, dass wirklich zählt das als vegetarisch?
Offensichtlich. Es war mir auch nicht so bewusst.
Gut, dann weiß ich, dass ich als Vegetarier zumindest in der Hinsicht aufpasse.
Aber man erkennt ja auch vieles nicht, was in der Pfanne schon so ist. Es schmeckt trotzdem alles immer lecker, ne? Aber man muss halt auf das Knorbelige stehen.
In welche Kategorie gehört nach Bildern beurteilen? Das war auch immer eine Hausnummer.
Ja. In welche Kategorie gehört Jellyfish? Qualle?
Das ist Fisch. Das ist Vegetarin. Also Vegetarier würden es nicht essen.
Und ich denke da auch gerade irgendwie ein Freund von mir hat berichtet, er wurde auch nahegelegt, ich weiß nicht, er war auch in China unterwegs, dann Qualle sozusagen, die eine kleine Qualle, die in der Suppe steckte, schlürfte, tauchte, runter zu schlürfen. Das muss auch ein spannendes Ergebnis
sein. Es ist konsistenztechnisch bestimmt sehr spaßig.
Ja.
Ja. Ansonsten, ich weiß nicht, ob ihr schon mal in eurer Kantine im Bereich war, wo die Teller sauber gemacht worden sind.
Da kann man vorbeilaufen, bei uns kann reingucken.
Ja, ich war da auch schon häufiger mal drin, weil ich dazu tendiere, meine Karte, meine Kantinenkarte, einfach immer auf dem Tablett, was man zurückgibt, auf dem Laufband liegen zu lassen. Also ich habe mindestens 3 Küchen in verschiedenen Standorten auch von innen begutachtet und einmal sogar mit im Mülleimer gewühlt nach meiner Karte.
Das ist doch schön, doch.
Das
so, jetzt lassen wir
es. Richtig. Also.
Ah, komm, sag mal nichts. Ich meine, Sandra kann sagen, welche Küche sauber ist und welche nicht. Also ist natürlich, man muss natürlich reinlaufen. Sandra, danke schön. Ich fand's
super,
echt
vielen
super.
Dank, dass du da warst.
Ja, danke euch.
Ja. Nicht zu vergessen, Sandras Kontaktdaten setzen wir natürlich mit in die Shownotes, damit man Sandra auch wiederfindet.
Und an dieser Stelle, Sandra, ich muss mich entschuldigen, wir müssen uns entschuldigen. Wir haben deinen Doktortitel unterschlagen.
Aber wirklich?
Ja, das ist nicht so tragisch, wir Chemiker hängen da nicht so dran.
Nein, trotzdem danke an dieser Stelle nochmal, Frau Dr. Sandra Grüne. Der Titel soll genannt sein, den hast du dir wahrscheinlich verdient.
Ich hoffe.
Gleichwohl, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Danke auch.
Also, tschüss.
Auf dann. Tschüss.